palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, buonasera, ist es jetzt mal wirklich an dieser Stelle. Es ist Sonntag, der 28. September, 22.54 Uhr. Ich schalte aus dem Kommentatorenstudio zu Ismaning einmal erst nach Hamburg und sage Moin Marius.
Moin aus der Serie Amore Nachtschicht in die Serie Amore Nachtschicht.
So ist es. Und dann gebe ich das Mikrofon nochmal so halb weiter und gebe es ab. Und neben mir sitzt immer noch Christian Bernhard. Hi, schön.
Hallo Mario, hallo Marius.
Hallo.
Es ist auch wieder gut an dieser Stelle, dass man wahrscheinlich diesen Podcast nicht riechen kann. Ja, die 4 Quadratmeter mit meinem Polyester-Trainingstrikot, das ich heute schon den ganzen Tag anhabe, durchgeschwitzt aufgrund eines tollen Spitzenspiels, das wir uns haben angucken dürfen. Marius durfte ja heute in seiner Spätschicht auch schon ein super Spitzenspiel aus der Bundesliga begleiten, aber das ist zum Glück hier für uns kein Thema. Thema ist, was wir auf jeden Fall einmal euch kurz mitgeben wollen, bevor wir dann sportlich werden, dass ich, falls ihr da schon eine E-Mail bekommen habt, müssen wir einmal transparent sein. Ne? Patreon wünscht sich nämlich, dass aus Fans zahlende Mitglieder werden. So haben die das formuliert, auch in der Nachricht an uns. Und deswegen wurde ein Feature gelauncht namens Autopilot, das automatisiert Mails im Namen der Creatoren oder Creators, wie auch immer. Also falls ihr bei uns Patreon seid und gerade nicht spendet, was aus unserer Sicht gar kein Problem ist. Ich meine, ihr könnt die Seite auch einfach nutzen, um da up to date zu bleiben und dann so eine Mail bekommt. Das ist nicht von uns, um euch zu pushen. Trotzdem, wenn wir von euch einen Kaffee spendiert bekommen oder so, oder bei PayPal was reingeht, die Infos dazu in den Shownotes, freuen wir uns natürlich. Ansonsten gab's aus der Community auch ein bisschen auf unserem Mist gewachsen, Mario, muss ich sagen, aufgrund unserer Diskussion zuletzt um das Juve-Logo. Die ein oder andere Verwirrung, Chris hatte ja nämlich gefragt, was war denn jetzt nochmal der Unterschied von dem Stier im Vergleich zum Toro-Logo. Naja, da haben wir ein bisschen rumgemutmaßt, wieder nicht wirklich faktenbasiert.
Gefährliches Halbwissen aus der Spontanität heraus, ja.
Ja, aber wir haben ja auch einen ganz persönlichen Sheriff und holen uns mal da ganz viel Infos vom lieben Francesco ab.
Buona Domenica ragazzi e ciao Serie Amore Community, lieber Mario, lieber Marius, liebe Serie Amore Community. Über die vergangenen Jahre, die ich hier mal ab und zu meinen Senf beitragen durfte, habt ihr mich in Sachen Calcio ja kennengelernt als jemanden, einen Typen, ja, mit dem man Pferde stehlen kann. Ich gehe fast schon so weit zu behaupten, ich bin der Lieblingspferdedieb der Serie Amore Community. Und dementsprechend ist es meine Aufgabe, jetzt leider dem lieben Mario und dem lieben Marius ihr sorgfältig aufgezäumtes Hottehü der letzten Woche wegzunehmen und sie wie einen Cowboy nach dem Friseurbesuch stehen zu lassen. Denn A, es ist kein Stier auf dem Trikot und B, auch kein Pferd technisch gesehen. Ma piano piano, wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch. Also der Stier ist bekanntermaßen ja das Wappentier der Stadt Turin und mit dem Wappen der Stadt Turin schmückt man sich ab und zu mal ganz gerne, aber offiziell gehörte der Turiner Stier nie zum Logo und zum Wappen von Juventus Turin. Das nimmt man halt immer ganz gerne an, aber ist halt nicht der Fall. Und jetzt im Zuge des neuen Rebrandings, meine These, hat man da auch gerne drauf verzichtet, weil man so einen stärkeren Kontrast zum Toro einfach hat, der ja auch deutlich den Stier im Wappen trägt. So, und warum ist es technisch gesehen kein Pferd? Nun ja, es ist ein Zebra. Und dieses Zebra ist gar nicht mal neu oder erst aufgetaucht, als man für die Jugendsparte der Fans dann diesen Jay, dieses Maskottchen, dieses Zebra extra entworfen hat, sondern dieses Zebra ist ziemlich alt in der Juventus-Geschichte, weil dieses Rebranding, wie man es ja heute nennt, eben gar nicht mal so selten passiert ist. Und vor fast tatsächlich so 100 Jahren, Ende der 20er des vergangenen Jahrhunderts, taucht dieses Zebra das erste Mal im offiziellen Wappen von Juve auf. Allerdings auch nur ein paar Jahre, aber es war da, weil man das Ganze halt irgendwie freundlicher gestalten wollte. Und nachdem man ja mehrere Jahre zuvor seine Farben von rosa-schwarz zu schwarz-weiß gewechselt hat, was liegt denn da näher als ein Zebra als Wappentier? Und dann Ende der 80er war es, glaube ich, da ist das Zebra wieder aufgetaucht, allerdings in dieser ja schraffierten Variante, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren schon auf dem Trikot entdecken konnten. Und ja, dementsprechend ist es halt eben kein Pferd, sondern ein Zebra, das Juve hat. Man kann ja natürlich sagen, ja, es gibt majestätischere Tiere, aber gut, so ist es jetzt nun mal. Wird man jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter ändern. Und man vertauscht es oder verwechselt es auch hoffentlich nicht mit dem Günther von Gladbach. So, und weil ich durfte, oder es mir vorher gesagt wurde, ich dürfte noch kurz was zum Trikot-Ranking. Also insgesamt finde ich, es ist ein ziemlich schwacher Jahrgang. Viel more of the same und dann mitunter auch gar nicht unbedingt besser als in den vergangenen Jahren. Aber ich greife mir mal so meine, wenn man so will, Highlights raus. Also das Roma Terza, das ist modisch, ist das ein richtig tolles Ding. Und da kann man natürlich wieder die Frage stellen, ah ja, ist das dann noch ein Fußballtrikot oder ist das nicht eher tatsächlich so ein allgemeines modisches Ding? Aber das ist eine schöne Nummer auf jeden Fall. Das Parma Terza ist natürlich allein wegen des Nostalgiefaktors toll. Allerdings gefällt mir da der Schnitt nicht so wirklich. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ich kann mich jetzt auch so retrospektiv falsch ein bisschen erinnern, aber ich glaube, wir sollten mal ein bisschen öfter bei Trikotbewertung auch wieder über Schnitt sprechen, denn das sieht da nicht so dolle aus. Was mir dagegen sehr, sehr gut gefällt, ist das Terza von Genoa und ihr seid ja normalerweise so die typischen Genoa-Fans. Aber das dritte, auch mit dem Schnürkragen, das Blau ist toll, die Einbettung des monochromatischen Wappens ist gelungen und da steht nicht großartig viel drauf. Das passt auch mit dem Sponsor alles wunderbar. Ich find's grandios. Sieht natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen nach einem Juve-Trikot aus. Das Seconda ist natürlich auch richtig toll. Ich finde, das sieht richtig angenehm, unaufdringlich edel aus und da ist auch der Sponsor gut in das Kreuz eingebettet. Ich möchte noch zwei kurz erwähnen, ganz schnell. Einmal mag ich irgendwie das Seconda von Cremonese, auch wenn man es noch ein bisschen besser hätte gestalten können, aber das ist, finde ich, auch irgendwie total nice mit dem Kragen, mit den Streifen, hat tatsächlich so ein bisschen 70er-Flair. Das Ganze. Und dann müssen wir auch auf jeden Fall über das Juve-Terza sprechen, denn das ist, und dafür gebe ich auch Punkte Abzug auf jeden Fall, wenn man von der 150-Euro-Variante spricht, wo dann dieses, ich nenne es mal Relief der Weinreben, nicht so mega aufdringlich ist. Also es sieht halt in der 100-Euro-Variante, wo es heller durchkommt, sieht es einfach nicht so doller aus. Aber wenn man halt eben die 150 Euro drauflegen muss, damit es richtig gut aussieht, ja gut, dann sieht's halt richtig gut aus. Aber wie gesagt, 50 Euro dafür letztendlich mehr, finde ich schon eine Frechheit. Und ich stimme euch auf jeden Fall zu, dieses Visit Detroit macht alle Trikots kaputt, wirklich alle. Ich weiß nicht, warum man da nicht endlich dazulernt, aber gut, es ist, wie es ist. Grazie mille, arrivederci und trauert nicht zu sehr ums Pferd. Ciao.
Ja, grazie mille, da haben wir wieder viel gelernt, auch über seinen Trikotgeschmack und ihr hoffentlich auch. Das war nochmal der Deep Dive, also Jiha oder okay, nein, wir lassen das an dieser Stelle. Ehrlicherweise würde ich auch noch eine Woche Folgen warten wollen mit der Auflösung dieser Spezialtabelle aus der letzten Folge aufgrund der voranschreitenden Zeit. Und da ich gleich ja auch noch Highlights vertonen muss. Und Christian, der können wir hier auch mal droppen. Christian hat übrigens einen Muskelfaserriss in der Wade.
Aua, warum?
Ja, warum ist die gute? Ja,
Dieses Fußball soll da eine Rolle gespielt
haben. Ah, ja. Das sollte man lassen.
Ja.
So, auch alles andere aus der Community überspringe ich deswegen ist ein wenig. Und weil wir ja bei unserem Juve-Freund waren, wäre ich jetzt eigentlich direkt zu Juve gesprungen. Wollen wir ganz schnell, einmal aus der Woche aufarbeiten. Nee, das packen wir nachher hinten rein. Komm, wir sprechen einmal schnell über Juve. Juve gegen Atalanta, so das vorgezogene kleine Spitzenspiel an diesem Spieltag, endete in einer Punkteteilung. Christian, du hast auch weite Strecken des Spiels aufmerksam verfolgt, ich auch so ein bisschen nebenbei. Ich habe jetzt vorhin zu dir gesagt, das ist jetzt natürlich gerade mit diesem Hellas-Ding davor, so eine Woche mit nur zwei Zählern. Was machen wir daraus bei Juve gerade?
Ja, ich würde die Hellas zwei fehlenden definitiv ein bisschen höher hängen. Ich würde sagen, gegen Atalanta kann das schon mal passieren. Atalanta wurde, glaube ich, auch im Sommer von Bar vielleicht ein bisschen zu früh totgesagt. Also da steckt schon immer noch eine gewisse Qualität drin. Und dementsprechend würde ich mal sagen, kann man auch mal unentschieden gegen Atalanta spielen, aber die zwei Punkte gegen Hellas tun weh. Aber wir bleiben ja beim Atalanta-Spiel. Ich finde, was ich daraus mitgenommen habe, ist, man merkt, dass Juve, also offensiv haben sie Varianten, haben sie Optionen, die haben jetzt zwar nicht wirklich gezündet, okay, gegen Atalanta, aber sie haben sie. Aber Mittelfeldzentrum, puh, wenn mal Thuram raus muss, weil er halt auch mal ein bisschen überspielt ist, Locatelli saß ja auch auf der Bank, boah, da ist es echt dünn. Die spielen ja auch Champions League, also die haben viele Spiele. Cope Miners hat mir immer noch so das Gefühl, also es war kein schlechtes Spiel von Cope Miners, aber so wirklich irgendwie scheint er immer noch nicht prägend angekommen zu sein. Also das war so mein Gedanke, den ich hatte, dass wenn da einem zwischen, also in erster Linie Thuram was passiert oder eben auch Locatelli, wie jetzt öfter mal draußen sitzt, dann ist das schon ziemlich dünn da im Mittelfeldzentrum bei Juve. Und jetzt gehen ja für die auch die englischen Wochen schön los, alle drei Tage spielen. Also ich würde sagen, das ist vielleicht mal im Moment so ein bisschen, ja, vielleicht ein kleines Gefahrenpotenzial, das ich bei Juve sehe. Jetzt mal weg von den Resultaten oder weg von einer guten ersten Hälfte, würde ich sagen, gegen Atalanta. Aber in der zweiten Hälfte dann, ja, war nicht mehr so viel da. Aber das, ja, ist mir in erster Linie aufgefallen.
Und auf der anderen Seite Atalanta, du hast es vorhin schon angedeutet. Es greift schon der ein oder andere auch Juric-Mechanismus, oder also griffig sind sie schon. Also gut, der Rohn, die gelb-rote Karte ist dann vielleicht ein bisschen, eigentlich für einen Mann seine Erfahrung, auch nicht ganz das Cleverste. Trotzdem, also von dem, was ich dann immer so aus dem Augenwinkel gesehen habe, wirkte das auf jeden Fall schon wieder recht stabil und gar nicht so besorgniserregend, wie man es vielleicht, oder nicht Mann, sondern einige oder wenige oder wie auch immer, es vielleicht gemutmaßt hatte.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen mal zur Erinnerung, wer hat bei Atalanta noch gefehlt? Also Lookman saß zum ersten Mal auf der Bank. Also der ist jetzt wieder mit dabei. Ich würde sagen, das ist ein Plus, Lookman wieder zu haben. Scamacca ist aktuell noch verletzt. Ederson spielt ja schon seit 3 oder 4 Spieltagen. Er hatte, glaube ich, nur am ersten Spieltag kurz, wenn ich es recht in Erinnerung. Also da fallen ja 3, 4 absolute Schlüsselspieler. Und da dann einen Punkt mitzunehmen in Unterzahl aus Turin, würde ich sagen, ist stark. Scalvini fehlt ja auch noch. Kanesecki finde ich weiterhin in sehr, sehr guter Verfassung. Das ist nichts Neues. Ja,
stimmt.
Sulemana eben nicht nur aufgrund des Tores scheint jetzt auch in die Rotation reinzukommen. Also was der antrittsmäßig zu bieten hat, ist schon mal nicht von schlechten Eltern. Und wenn er dann auch das ein oder andere Tor folgen lässt, so wie jetzt, ist das vielversprechend. De Ketelaria wieder nach der kurzen Verletzungspause zurück. Also ich sehe da sehr viel positiv. Und das Positivste, wir hatten es ja vorhin schon hier beim Spiel, Ahanor, also der junge Mann. Ich habe es vorhin zu Mario auch schon gesagt, wenn man sich mal alt fühlen möchte, der Junge ist Jahrgang 2008. Und hat gespielt wie, wow, also abgezockt bis zum geht nicht mehr, hat Openda rausgenommen, hat dann seinen Job auch sehr gut gemacht, als Vlahovic reinkam. Juric hat schon vorm Spiel gesagt, nee, der spielt auf der Pressekonferenz, weil die Frage war, eventuell zieht er der Rohn zurück. Nee, hat er gesagt, der Junge braucht Kontinuität. Das war wirklich eine Feuertaufe, würde ich sagen. Für den hat Atalanta einiges Geld bezahlt, aber ich würde mal sagen, die haben da schon was sehr Gutes gesehen, denn als 2008er Jahrgang auf so einer Position in der Dreierabwehrkette schon so abgezockt zu Werk zu gehen. Ich würde sagen, da ist der nächste junge Mann, der Atalanta noch einige Freude bereiten wird.
Zustimmendes Nicken bei Marius. Ich habe mich tatsächlich komplett selbst aus dem Konzept gebracht. Du hast hier so eine schöne Gliederung gemacht wieder für unsere Podcast-Folge. Und bin ich voll reingekrätscht. Fast sozusagen uns einen Bärendienst erwiesen wie Estupian mit seiner roten Karte. Aber komm, da, die Eindrücke sind noch frisch. Ich glaube, ich bin auch immer noch ein bisschen sozusagen geplättet von diesen 90 Minuten. Also, wir sind wirklich 4 Minuten nach Abpfiff hier draufgegangen mit der Aufnahme.
Aber lass doch da einfach auch direkt, könnte doch nicht passender sein, als wenn du da jetzt deine Ersteindrücke zum Besten gibst.
Genau, Ersteindrücke, vorne aufgerollt die Woche, meine Milan-Woche noch mit dem 3:0 in der Coppa gegen Lecce. Da hast du hier die Frage reingeschrieben, wie war's? Es war, vor allem, wenn ich es vergleiche mit dem heute, ich finde, das steht über allem drüber, dass die Kurve zurück ist. Mhm. Also das ist das, was hängen bleibt. Auch irgendwie, es klingelt wieder in den Ohren, wenn man den Regler schön laut macht. Man schreit dann so ein bisschen gegen an. Auch jetzt erst vorne aufgerollt mit der Coppa, alles souverän, super gut, passt. Glaube ich, sprechen wir nicht mal jetzt mehr drüber über dieses Spiel, weil das gegen Napoli, also Abpfiff, die Szenen, die Jubel, Modric auf den Knien, dieser Spielfilm-Statement in den ersten 45 Minuten, wo man in der dritten Napoli erstmal übertölpelt. Die mussten ja hinten mega viel umstellen, also angeschlagene Spieler oder auch verletzte Spieler. Buongiorno war mir nicht mit dabei. Die Viererkette, Juan Jesus, Marinucci, Di Lorenzo, links dann Gutierrez. Buongiorno war nicht mit dabei. Rachmani angeschlagen, Oliveira geschont, Boykema auch geschont und dann hat sich Marianucci in seinem Napoli-Debüt da am Anfang gleich, das ist so vorhin so schön gesagt, so locken lassen, ne, von Pulisic und dann bestraft er ihn. Napoli war trotzdem irgendwie immer drin, aber nicht ganz so giftig. Und dann das 2-0 und es wirkte so, als könnte Milan nichts gefährlich werden. Napoli bleibt aber drin, Milan wird ein bisschen zu passiv. Es gibt diesen Elfmeter mit der gerechtfertigten roten Karte. Nochmal, wenn ihr das jetzt danach vielleicht auch irgendwie in Highlights irgendwo seht oder so. Erst gelb, aber Estupian zieht Di Lorenzo. Es ist kein ballorientiertes Tackling, deswegen gibt es auch diese doppelt respektive dreifach Bestrafung immer noch im Strafraum. Es ist nicht mehr automatisch gelb, nur weil es Elfmeter gibt, sondern weil es die Verhinderung einer klaren Torschance ist, also Notbremse im Stammtisch-Slang auch im 16er und er hat halt nicht versucht, den Ball zu spielen, deswegen passt das alles. Und dann der Anschlusstreffer, die Unterzahl und dann trotzdem den Meister stand gehalten zu haben, ist schon etwas, glaube ich, woran die Rossoneri noch viele Wochen zehren können. Ich weiß nicht, Marius, ab wann hast du eingeschaltet? Wie war es sozusagen für dich auf der Couch? Oder warst du noch mit Union HSV beschäftigt?
Nee, zum Glück nicht. Also ich glaube, kurz nach dem Anpfiff, zweite Halbzeit, also die ganze Elfmetersituation habe ich auf jeden Fall gesehen. Und ich fand, das habt ihr auch aus meiner Sicht irgendwie gut analysiert, dass so die ganze Emotionalität im Stadion und auch in der gesamten Milan-Mannschaft, so das hat schon irgendwie für sich gesprochen. Und da hat man schon nicht das Gefühl gehabt, wir haben jetzt einen großen Umbruch in der Mannschaft gehabt, aber das ging dann doch relativ fix, dass da halt eine Mannschaft sich gefunden hat, wo diese einfachen Sachen, die man immer sagt, so jeder für jeden läuft und so, ne, und sagst ja gerade richtig, wie die auch ausgerastet sind, als dann der Schlusspfiff gekommen ist, so, also ich finde, das spricht für sich und für Milan und dafür, dass die auf jeden Fall eine gute Rolle spielen diese Saison. Und ich finde, der Sieg ist verdient. Absolut.
Ja, also für mich ist wirklich die Szene, wirklich diese Nachschlusspfiff. Du hast also Modric, der 6 Champions League-Titel gewonnen hat, alles gewonnen hat, mehrfach, geht auf die Knie. Also wie die alle reingestürmt sind, das war ja wirklich, Mario hat es ja schön auch gesagt im Kommentar, 5. Spieltag, oder? Haben wir was verpasst? Also es hat ja wirklich so Vibrations von einem Finale oder von einem K.O.-Spiel. Und deswegen würde ich sagen, nehme ich das wirklich aus Milans Sicht mit, dass die, das, was Marius auch wunderbar gesagt hat, das ist wirklich schon eine Mannschaft. Und das, finde ich, muss man Allegri wirklich hoch anrechnen, dass er das so früh geschafft hat. Die hätten heute auch noch 2-2 spielen können, gar keine Frage. Napoli-Druck war da. Aber einfach, dass du das Gefühl hast, die wissen da alle, was sie zu tun haben. Ich hatte das auch wirklich, ich hatte das Gefühl schon vor dem heutigen Spiel, egal wie das heute ausgegangen wäre. Und ja, ich weiß, Milan hat zuvor, glaube ich, gegen Lecce jetzt 2-mal gespielt, gegen Cremonese, gegen Udinese. Die hat noch nicht die großen Namen. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, das ist schon eine Mannschaft. Die wissen, was Allegri von ihnen will. Das sind die Rabiots, die Fofanas, die perfekte Allegri-Spieler sind. Du hast diesen Pulisic, der schon wieder in einer Verfassung ist, wo du da denkst, okay, alles klar, der macht einfach so weiter. Dann hast du hinten die Dreierabwehr, hat man ja auch thematisiert im Spiel. Die fühlt sich unfassbar wohl, weil Tomori und Pavlovic wahnsinnig davon profitieren, eine Dreierkette zu spielen und Gabi als Absicherung zu haben. Du hast jetzt Leao wieder zurück, den hatten sie ja noch gar nicht, der kommt ja noch rein in der Rotation. Du hast einen Kunku, finde ich, der in seinen Minuten bewiesen hat, dass der sehr viel bringen kann. Und dann haben wir über Modric noch kein Wort verloren. Und dann hast du diesen Luka Modric, der dir, wir hatten es heute auch, er spielt durch, er ist immer da, er ist anspielbereit, er strahlt einfach so eine Sicherheit aus. Und deswegen, die werden einen Teufel tun, dieses Scudetto-Wort auszusprechen. Keine Sorge, das wird nicht kommen. Aber die Szenen von heute haben mir das Gefühl gegeben, dass die schon wissen, dass die auf einem sehr guten Weg sind. Denn jetzt kommt's ja, alle anderen, die Napolis, die Juves, die Inters, die fahren jetzt eben am Dienstag, Mittwoch quer durch Europa. Und zwar das jetzt wochenlang, sehr oft. Und Milan hat jetzt schön diesen Napoli-Rhythmus vom letzten Jahr und ist jetzt schon gefestigt als Mannschaft. Deswegen würde ich sagen, wir hatten es ja auch im Live-Kommentar, ich glaube, das war mehr als 3 Punkte für Milan. Das war wirklich auch die Erkenntnis, oh, wir sind jetzt schon sehr weit. Und wie gesagt, die englischen Wochen für die Konkurrenz fangen jetzt erst so richtig an. Und das heutige Spiel war das beste Beispiel. Wann nimmt Conte McTominay und De Bruyne runter? Glaube ich, rund um die 70. oder 72. Wenn der am Mittwoch kein Champions League-Spiel hätte, den Teufel würde er tun und bei 1-2 Rückstand McTominay und De Bruyne runternehmen. Muss er aber, weil er jetzt halt auch ein bisschen auf Champions League denken muss. Er lässt Boykammer draußen, weil den braucht er am Mittwoch in der Champions League. Also das zeigt ja, die anderen müssen ein bisschen managen, ein bisschen dosieren. Milan muss das nicht. Und deswegen, ja, 5. Spieltag, ich weiß, ist alles noch sehr früh, aber das waren mehr als 3 Punkte in einem Spitzenspiel für Milan. Nach meinem Gefühl einfach nur.
Und hier würde ich dann jetzt an der Stelle einmal kurz gern einen Punkt aus der Community einbringen, den ich ins Dokument geschrieben habe, denn wir hatten, ich hatte letzte Woche erwähnt, dass Stefan der Einzige war aus der Community, der Milan als Meister getippt hat. Mhm. Und auch wenn sie den Scudetto das Wort nicht in den Mund nehmen werden, ich glaube, das hat Allegri auch immer bei Juve dann irgendwie in seiner letzten Saison so bewusst vermieden. Genau. Nee, da war das die Champions League, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat Stefan geschrieben, ciao Mario, ciao Marius, ich wollte mal eben erläutern, warum ich Milan zum Scudetto getippt habe. Ich sehe da einfach Parallelen zur Vorsaison bei Napoli, keine Doppelbelastung durch Europapokal. Man kann sich die ganze Woche aufs nächste Ligaspiel konzentrieren und hat mit Max Allegri ein Trainerschlitzohr. Ist vielleicht nicht sonderlich ansehnlich. Erste Halbzeit heute aber schon. Also die Tore habe ich mir zumindest angeguckt. Fußball aber effektiv. Zudem, finde ich, hat man einen erstklassigen Mercato abgeliefert. Ricci, Modric, Nkunku, Supertransfers. Doch ich glaube, Rabiot kann den Unterschied ausmachen. Das hat mich dazu bewogen, Milan auf die 1 zu setzen. Also quasi aus Christians Mund gesprochen hat er, oder?
Ja. Dann auch, vor allem vielleicht nochmal taktisch beeindruckend fand ich in den ersten 45 Minuten auch so das, wie sie mutig durchgeschoben sind die ganze Zeit. Hatte schon Feuer, ja, die Mannschaft, ne?
Ja, und auch zum Beispiel auch nochmal, um auf Modric zu kommen. Es gab wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt, auch aus Modrics Sicht, in der Saison zu Milan zu gehen, weil er sich eben jetzt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nicht Gedanken machen muss, ob er irgendwo europäisch wie viele Minuten gibt, die Allegri dann, sondern Modric wird jetzt heute Morgen wahrscheinlich in die Eistonne, also sinnbildlich gesprochen, und dann regeneriert er sich 1-2 Tage und dann trainiert er wieder voll auf nächstes Wochenende. Also auch der Modric-Faktor, glaube ich, wird durch diese Einfachbelastung, nenne ich es jetzt mal unter Anführungszeichen. Also die Coppa logischerweise schon auch mit, aber im Vergleich.
In der Coppa ist er im 90 Minuten Bank und er ist nicht mal in die Warmlaufzone gegangen an dem Tag. Also wirklich, da hat er nicht mal dieses, was ja manche auch noch machen, so anschwitzen. Nicht mal das hat er gemacht, den Lecce.
Deswegen diesen Modric jetzt auch Woche für Woche so steuern zu können, würde ich mal sagen, ist auch nochmal ein doppelter Segen. Also Modric zu haben ist ja eh schon Segen für Milan, aber so ist er halt nochmal doppelt wertvoll. Und ich habe es ja auch zu Mario im Live-Kommentar gesagt, man hat immer wieder so ein paar Stimmen gehört, ah ja, klar, Modric ist 40, ja, jetzt kommt er jetzt halt in die Serie A. Das stimmt, der ist 40 und logischerweise ist nicht der Modric von vor 10 Jahren, aber ich habe es mal extra rausgesucht, er hat vergangene Saison bei Real Madrid, Achtung, 63 Pflichtspiele gemacht. Ja, viele von der Bank kommen, oft nur 20 Minuten, aber um bei Real auch 20 Minuten zu kriegen, würde ich mal sagen, musst du eine gewisse Qualität haben. Und deswegen ist Modric jetzt 3 Monate später nicht plötzlich ein alter Mann geworden, sondern der ist eben immer noch, kann immer noch eine prägende Figur sein, hat er heute auch wieder bewiesen. Und das immer schön einmal am Wochenende, Samstag oder Sonntag. Das wird Milan in den nächsten Wochen und Monaten noch mal mehr zugutekommen, wenn alle anderen überspielt sind, Verletzten mehr haben, Gesperrten da haben, schonen müssen, steuern müssen. Also ja, ich finde viel Sonnenschein auf Milans Seite im Moment.
Ohne den Hype-Train zu groß ins Rollen bringen zu wollen, ich glaube, Zlatan Ibrahimovic war auch 39, als er gekommen ist, und da ist ja auch ein Scudetto bei rausgesprungen.
Und auf der anderen Seite müssen wir uns um Napoli Sorgen machen?
Nein. So. Also erstens haben die ja davor auch alles gewonnen. Wir hatten es ja erste Halbzeit klar, das war untypisch, das hat uns auch überrascht. Die Art und Weise, wie sie die Tore bekommen haben, jetzt klar, beim 0-1 kann man sagen, das ist ein bisschen Unerfahrenheit individuell von Marianucci. Aber das 0-2, das war schon kollektiv sehr schwach verteidigt. Also da dribbelt Pavlovic ja an, wird von 2,5 Mann begleitet, aber wirklich nur begleitet, kann unbedrängt den Ball ins Zentrum spielen. Da ist Fofana komplett blank und der legt dann halt clever ab für Pulisic. Also das war nicht eine Konter-Defensivsituation. Deswegen so in der ersten Hälfte hat ihnen auch so ein bisschen Defensiv-Energie gefehlt. Aber nochmal, die hätten innerhalb nach der roten Karte auch ausgleichen können. Und nochmal, 5 Spiele, 12 Punkte, also nee, um Napoli müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, ich fand, diese 3-4 Tage haben jetzt halt gezeigt, dass die Aufgabe für Conte in der Saison eine andere ist. Ja, er hat einen tieferen Kader, aber ja, er muss jetzt schon deutlich mehr rumjonglieren, als er in der letzten Saison einfach musste.
Es folgen 2 Heimspiele, also man muss jetzt zumindest nicht großartig reisen. Einmal gegen Sporting und dann gegen Genua vor der Länderspielpause. Milan, wie gesagt, easy, Trainingswoche, Regeneration und dann in Turin bei der Ex von Max. Kurz noch, weil ich damit angefangen habe, Kurva ist zurück. Jetzt lese ich hier gerade, die Zukunft des San Siro könnte am Montag entschieden werden. Lese ich das jetzt ungefähr zum 15. oder zum 20. Mal? Aber oder stimmt's jetzt diesmal wirklich?
Na, diesmal wird's wirklich heiß, ja.
Also der Stadtrat wird darüber abstimmen, ob der Verkauf des Stadions und der umliegende Grundstücke an Milan und Inter genehmigt werden. Laut Milan-Präsident Scaroni zeigt die Bereitschaft beider Eigentümergruppen, hohe Investitionen zu tätigen, die Ernsthaftigkeit des Vorschlags. Und das ist jetzt kein einfach übersetzter Artikel, der hier so steht.
Nein, Quatsch. Aber ihr habt das vielleicht bei Social Media gesehen. Es gibt so Pläne, die da rumgeflogen sind, wie das dann aussehen soll. Das neue Stadion auf dieser Brachfläche neben San Siro, also neben dem aktuellen Stadion, und da kommt dann irgendwie ein Park hin und bestimmt auch irgendwie ein Museum und solche Sachen.
Jo. Eine Sache tatsächlich, weil es wahrscheinlich in der Community schon auch diskutiert wird, noch müssen wir, muss es Elfmeter für Napoli geben, nochmal für den Wischer von Pavlovic im Gesicht Lukas. Hast du das gesehen, Marius?
Ich hab's gesehen, ja. Und ich fand's ehrlich, also nicht so vergleichbar mit dem, was Rodriguez für Como gemacht hat.
Der Schlag ist von Luca, oder meinst du das? Nee, ich meinte, was Pavlovic an Luca.
Ja, genau. Hattest du das nicht da als Beispiel erwähnt?
Nee, später hat Luca ihm eine gewischt, aber davor hat auch einmal Pavlovic ihm sozusagen unabsichtlich eine gewischt.
Genau. Ja.
Also kein Elfmeter für dich auch, einfach da.
Kein Play-on. Kein zwingender, nee.
Okay, na dann haben wir das doch geklärt. Speaking of Como, Komm, wir pflügen einmal noch, wenn wir Christian da haben, zu jedem Team ein weiterer Halbsatz durch den Spieltag, was wir sonst noch haben. 1-1 nur zu Hause gegen Cremonese.
Ungeschlagen.
Ungeschlagen hier Nicola Magic Basquirotto, der Muskelmann, schon wieder genetzt. Und rot für Jesus Rodriguez in der 82. Nico Pass mal wieder getroffen, na klar. Bei Como hatte ich nur die Highlights gesehen. Ehrlicherweise manchmal das Gefühl, sie haben zu dem Zeitpunkt, als sie noch 1-0 vorne lagen, das ein oder andere Mal nicht die notwendige Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt, das 2-0 zu machen. Aber das auch wirklich nur aus den Highlights gezogen. Cremonese geil, oder? Muss man sagen. Kann man nur respektieren.
Wie viele Punkte haben sie jetzt schon Vorsprung auf die Abstiegsplätze? Also die sensationell, was die machen, ja.
Und Como?
7.
Ja, das wird dann doch nicht so einfach.
Ja, das sind schon blöde Punkte, die du so liegen lässt, weil das war ja, glaube ich, es gab ja schon ein anderes Heimspiel, wo sie, glaube ich, gegen Genoa noch späten Ausgleich kriegen.
Ja.
Ja, das sind so. Ich meine, klar, die spielen feinen Ball, gerade die zweite Hälfte gegen die Fiorentina, das war schon beeindruckend, aber da fehlt ihnen schon noch der Punch, weil bei aller Liebe, wenn du dann im Heimspiel mit der Qualität gegen Cremonese führst, dann solltest du den Dreier schon auch einfahren, wenn du ganz oben da anklopfen willst. Also ja, das müssen anscheinend halt auch noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen, ja.
Cagliari zu Hause verloren gegen Inter, klassischer Pflichtsieg, da habe ich vor allem die zweite Halbzeit auch noch gesehen. Ja, da also wirklich gar nichts anbrennen lassen. Auch das zweite Tor, dann Lautaro hat das 1-0 gemacht in der ersten Halbzeit. Pio Esposito, jetzt auch mal in der Liga getroffen. Ja. Ah, Folorunchu hatte eine gute Möglichkeit. Habe ich aber, genau, das habe ich noch gesehen, aber ja, schon gut hergezockt, Inter.
Boah, da waren ein paar, ich fand, da waren ein paar krass schöne Spielzeuge für Inter dabei. Da hat man so gesehen, dass diese Automatismen von Inzaghi schon immer noch da sind. Eben Kiwa auch clever genug ist, die auch laufen zu lassen. Also gerade in der Anfangsviertelstunde, boah, das waren ein paar, da waren ein paar mal richtig, richtig feine Bälle.
Und hinten raus wollte ich tatsächlich, habe es mir im Kopf notiert, gestern in der Badewanne liegend, Sonderlob für Federico Di Marco, sowohl fürs Tor als auch, wie er, glaube ich, entweder ist es davor oder danach, diesen Monstersprint nach hinten anzieht und so einen eine sehr gute Abschlussaktion für Cagliari unterbindet, weil er so reinspringt und den Volley blockt. Also
Ja. Nee, also die sind jetzt auch wieder nur noch 3 Punkte hinten eben. Im Prinzip hängt ihnen jetzt nur dieses Udinese-Heimspiel halt nach. Ich meine, gegen Juve auswärts, glaube ich, kannst auch mal verlieren. Vielleicht nicht die Art und Weise, wie es Inter passiert ist, aber und Pio Esposito, finde ich, also das jetzt schon, man hört es auch, Kivo spricht wahnsinnig gerne über ihn, alle anderen auch, also auch die Spieler, wenn die sagen, ich glaube, was, da kamen ja so Sätze von, ich glaube ja von Thuram kam schon der Satz, also ich war in dem Alter nicht so weit wie Pio und so, also der hat wirklich schon Impact, nicht nur aufgrund seiner Tore, wirklich auch mit der Präsenz, also ja, da ist schon einiges an frischen Schwung bei Inter da.
Und endlich bekommt dann der junge Mann beim Spitzenteam in Italien auch mal direkt die Chance. Also direkt ja nicht aus der Jugend, hat er seine Leihjahre verbracht, aber jetzt nicht nochmal 2 Leihen innerhalb der Serie A, also weiter so.
Random Ergebnis des Wochenendes für mich, Sassuolo 3-1 gegen Udinese.
Ja, aber ich habe so ein Satz dazu, oh, die Tore von Lorente und Kone, die waren fein und das sieht man halt auch, das hatten wir ja, glaube ich, auch in der Saisonvorschau. Also für einen Aufsteiger haben die schon brutale Qualität, also eben dieses Lorente, Pinamonti, Berardi Trio und dieser Kone, der war halt auch nicht umsonst davor bei OM, bei Marseille, ist Stammspieler der kanadischen Nationalmannschaft, also das ist einer, der hat schon Qualität, also das war doch, glaube ich, so langsam grooven die sich ein, ich bleib dabei, die werden nicht viel, glaube ich, mit dem Abstieg zu tun haben, dafür haben die zu viele gute Fußballer.
Sieht Michael ganz anders bei der Fiorentina. 0-0 bei Pisa. Hot Take von Michael. Fiorentina steigt ab, bevor ihr Stadionumbau fertig ist. Sofern keine weiteren fragwürdigen VAR-Entscheidungen meinen Hot Take zunichte machen. Weiß ich nicht, worauf er anspielt, habe ich nichts dazu zu gesehen. Ist aber, klingt auf jeden Fall dünn. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass Pisa es auch schon ganz gut geliefert hat bislang in dieser Saison.
Ja, total. Hut ab vor Gilardino, muss ich sagen. Auch wie sie sich in Neapel eben präsentiert haben. Also das ist schon, die verkaufen sich schon sehr, sehr teuer. Und zwar Wochenende für Wochenende. Also das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, würde ich meinen.
Waren die auch beteiligt in der Coppa? Nee, ich glaube nicht. Die Roma war unter der Woche im Europapokal anwesend.
Pisa ist rausgeflogen, glaube ich, gegen Torino oder so.
Ah, okay. Ja. whatever. Auf jeden Fall, die Roma hat gewonnen auswärts im Europapokal. Und zwar mit 2:1 bei Nizza und auch zu Hause jetzt in der Liga wieder, wenn ich so drauf schaue, vermeintlich souverän agiert. 7. Dovbik, 79. Solé, 2:0, Deckel drauf. Marius, du hast ein bisschen was vom Spiel gesehen.
Ja, ich habe die das Schlussdrittel quasi mir angeguckt. Und eigentlich war Hellas da schon eher am Drücker. Jetzt kann man natürlich, könnte man sagen, Gasperinis Taktik hat sie ein bisschen kommen lassen, vielleicht auf Konter gelauert. Und ja, das hat dann eben letztlich auch so funktioniert. Also Hellas hat sich ein paar Chancen rausgespielt. Allerdings jetzt war das nicht so super, super mega zwingend, dass man jetzt sagen müsste, die müssen da unbedingt den Ausgleich machen. Vielleicht wäre in der Phase verdient gewesen, aber dann ist Roma halt auch sehr souverän da in dem einen Spielzug, den sie dann nach vorne haben, vorher ein bisschen durchgetauscht. Ja, dann eben das 2:0 zu machen und dann ist auch der Deckel drauf. Also ist ein bisschen zufällig entstanden. Kone hat sich eigentlich im Strafraum so ein bisschen verdribbelt und der Ball, den er dann an einen Hellas-Verteidigerbein gespielt hat, fliegt halt zu Solé, der da natürlich auch richtig steht und keine Probleme hat, das 2:0 zu machen. Jetzt übrigens mit 3 Scorerpunkten in 5 Spielen. Also wenn er den Schnitt hält, kommt er bei 23 raus. Das ist gar nicht so weit entfernt von meinen 30, finde ich. Wieder zu null, sorry.
Ich habe zwar nichts gesehen, Maris, aber korrigier mich, ich glaube, es waren wieder 1-2 Svila-Moments dabei. Also Svila scheint einfach 1-2-1 da weiterzumachen wie letzte Saison. Also gefährlich, gefährlich die Roma mit Gasperini, ja, wenn die hinten auch noch so regelmäßig zu null spielen. Genau. Ja.
Hellas hat ein Tor geschossen, Gift Orban, aber hat den mit der Hand Gottes reingeköpft und hat dafür die gelbe Karte gesehen.
Das Wort Lecce ist gerade schon gefallen. Die haben auch gespielt und ein ganz spätes Unentschieden zu Hause gegen Bologna geholt. Francesco Carmada mit dem 2:2 in der 4. Minute der Nachspielzeit. Sein erstes Serie A-Tor. War echt kein leichtes Spiel unter der Woche in Mailand gehabt bei der Coppa. Da irgendwie überhaupt kein Land gesehen. Aber ja, den Punkt zu Hause, glaube ich, gegen Bologna nimmt man mit. Geführt. Dann haben die Rosso-Blu das Ding gedreht. Und dann aber nochmal zurückgekommen. Bologna so, ja, ich glaube, die brauchen auch wieder wie letzte Saison so den ein oder anderen Moment noch.
Anscheinend, ja. Aber schön, Camarda, ich habe nur noch mitbekommen, er wurde gefragt, halt erstes Seriator, oft in Italien kommt dann die Frage, wem er das widmet. Und da meinte er, ja klar, meiner Familie zu der Klassiker und dann aber auch, ja, Florenzi. Und dann war halt die Nachfrage, ja, warum Florenz? Und er meinte, ja, das hat er ihm damals schon zu seinen Milan-Zeiten versprochen. Also noch ein ganz, ganz, ganz junger Pubi war, hat Florenz ihm das Versprechen abgerungen, dass wenn er dann sein erstes Tor macht, geht die Widmung an ihn. Und Camada meinte, er steht zu seinem Wort und dementsprechend war das auch für Alessandro Florenzi.
Sehr schön. Ich würde Marius das Versprechen abbringen wollen, dass wir nächste Woche mal wieder ein bisschen ausführlich über Parma sprechen. Ihr habt immerhin in der Coppa beim Elfmeterschießen, glaube ich, gewonnen.
Ja, gegen Spezia, aber auch ganz, ganz spät da den Ausgleich bekommen. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber war bestimmt unglücklich.
So, die spielen nämlich noch an diesem Spieltag nach Aufzeichnung zu Hause gegen Torino. Genauso wie Genoa Lazio noch nicht gezockt haben, da wir hier jetzt gerade zusammensitzen. Es gibt diese Woche trotzdem wieder ganz, ganz viel Fußball. Dienstag und Mittwoch, Atalanta, Brügge, Inter gegen Slavia in der Champions League und auch Villarreal, Juve sowie Napoli, Sporting, Europa League am Donnerstag, Roma, Lille, oh, Bologna, Freiburg, Vincenzo Italiano gegen Julian Schuster.
Grifo in Italien,
kann auch mal vor aufspielen, ein paar Freistöße reinzocken. Und die Fiorentina gegen Sigma Olmütz, na super, haben wir es doch.
Es spielt Jan Koller da eigentlich mit. Leider nicht, wurde ich gebeten von Michael zu erwähnen, in der Champions League dann dabei, Giovanni Leoni für Liverpool.
Das ist
hat sich im EFL Cup gegen Southampton das Kreuzband gerissen. War sein Debüt für Liverpool, 81 Minuten gespielt, dann irgendwie, bin nicht in die Highlights reingegangen, um mir anzugucken, wie er sich verletzt und dann vom Feld getragen wird. So ehrlich bin ich. Klang so irgendwie Zweikampf an der Außenlinie oder so sehr unglücklich, und Hannes Slot meinte, er wird ungefähr ein Jahr raus sein. Das ist schon bitter.
Genau, das ist das Bittere, dass Slot dem das so auch noch gesagt hat. Also ja. Da ist wirklich leider sehr viel im Knie kaputt gegangen. Also wirklich, wow. Wie unglücklich kann's laufen. Federico Chiesa ist dadurch wieder in den Champions-League-Kader eingerückt.
Ja.
Also hätte er sich sicherlich nicht so gewünscht, aber vielleicht auch, weil man zu Chiesa wieder getroffen in der Liga. Ich finde, Chiesa ist ein sehr gutes Beispiel für einen Profi, der kein einfaches erstes Jahr da hatte, aber dran geblieben ist, fleißig ist, weitermacht, ist jetzt oft schon von Slot gelobt worden. Also finde ich schön, weil Chiesa wurde mir so in den letzten ein, zwei Jahren oder in der letzten Saison so oft belächelt, und ich dachte mir immer, ja, vielleicht nicht vergessen, dass dieser Mann noch vor zwei, drei Jahren schon, der ist auch Europameister geworden, war dann nicht der schlechteste Mann. Also ich glaube, man kann Chiesa nicht mögen, als Spieler ist alles okay, aber ich glaube, so Professionalität und so ihm absprechen, finde ich, wird ihm nicht gerecht, und anscheinend diese ersten Saisonmonate zeigen, dass das definitiv in die richtige Richtung geht, dass er sich da richtig reinbeißt und wirklich da auch in Liverpool bleiben wollte, um zu zeigen, dass er da halt auch wichtig sein kann, und finde ich schön, dass ihn Slot auch ein paar Mal da wirklich hervorgehoben hat.
Speaking of Arbeitsethos und ans Limit gehen, wir sind am Ende der Folge, damit ich irgendwann noch mal ein bisschen Schlaf bekomme. Nächstes Wochenende unter anderem Atalanta Como, die Fiorentina gegen die Roma und Juve Milan. Also da freuen wir uns sehr drauf, und dann auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Herzlichen Dank, Christian, dass du dir auch noch die Zeit genommen hast.
Vielen, vielen Dank, ja. Hat mich sehr gefreut und positiv überrascht.
Ja, danke euch. Haben wir noch eine kleine Night Session so eingelegt.
Kommt gut durch die Woche, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di tacco. Di